Das Schweigen des Gebetes, das er einstmals versprochen hat, das fällt ihm offensichtlich doch schwer. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat sich in der Missbrauchsdebatte zu Wort gemeldet. Er beschreibt in einem Text, wo aus seiner Sicht die Wurzeln für den Skandal des Missbrauchs liegen, und er beschreibt, wie aus seiner Sicht die rechte Antwort der Kirche in dieser Situation aussehen sollte. Eigentlich sollte das ein Text sein für das Bayerische Klerusblatt mit nicht so großer Öffentlichkeitswirkung, aber am Donnerstag wurde der Text doch von mehreren Internetportalen öffentlich gemacht. Ein bemerkenswerter Text, den ich gerne einordnen möchte im Gespräch mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Universität Münster. Schönen guten Tag, Herr Schüller.
Guten Tag.
Herr Schüller, man kann es in einem Satz zusammenfassen, die 68er sind schuld. Damit geht dieser Text los. Der emeritierte Papst schreibt, die Sache beginnt mit der staatlich verordneten Einführung der Kinder in das Wesen der Sexualität. Es gab Aufklärungsfilme. In Österreich wurde ein Sexkoffer von der Regierung verteilt. Also diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ und Pädophilie als erlaubt ansah. Das ist für Benedikt die wichtigste Ursache. Was sagen Sie dazu?
Das ist äußerst eindimensional, passt aber zu seinem Schrifttum, seinen Äußerungen, dass er schon sehr lange sagt, dass im Westen Europas seit den 68er eine Verfallsgeschichte zu konstatieren ist, moralischer Verfall. Insofern ist das nichts Neues. Es ist aber peinlich, weil natürlich mittlerweile auch durch die MAG-Studie im letzten Herbst ja eindeutig klar ist, dass es zutiefst systemische Ursachen im System katholische Kirche gibt, dass es auch genaue Analysen der Täterprofile gibt, dass vor allen Dingen die psychosexuelle Unreife eine wesentliche Ursache für Missbrauch ist. Das alles ignoriert Josef Ratzinger. Die Kirche ist schuldfrei, es bleibt die heilige Institution. Die Opfer kommen auch nicht vor in dem Text, nur an einer Stelle, aber da verzweckt. Und er bleibt in seinem fast platonisch reinen Weltbild, dass also eine Verfallsgeschichte in Beziehung gesetzt wird zu der reinen Lehre und der Heiligkeit der katholischen Kirche.
Verfallsgeschichte ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, also sozusagen der gesellschaftliche Verfall nach den 68ern und dann aber auch in der Kirche. Also er spricht im Grunde als zweite wesentliche Ursache von einem Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man nur noch rein pragmatisch über Moral sprach und nicht mehr in der Lage war, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Das ist natürlich eine Karikatur der damaligen sogenannten autonomen Moraltheologie. Und ein Autor kommt ja auch mit Namen vor, Franz Böckle, den ich in Bonn gehört habe. Das ist natürlich ein vollkommen verzerrtes Bild dieses Ansatzes, der von der Freiheit der Kinder Gottes ausgeht, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Aber natürlich haben diese berühmten Moraltheologen dieser Zeit keine permissive Moral gelehrt, sondern sie haben die Freiheit vor allen Dingen in den Mittelpunkt gestellt und die Ebenbildlichkeit. Das ist ein Zerrbild. Und wenn man das sieht, was jetzt Franz Böckle schreibt, dass es eine Gnade Gottes gewesen sei und eine Fügen Gottes, dass er vorher gestorben ist, bevor er sich zu Veritatis Splendor von Papst Johannes Paul II. Äußert, dann ist das schon sehr derbe und sehr verwerflich, wenn man weiß, dass Franz Böckle einen grauenhaften Tod gestorben ist. Er ist regelrecht erstickt an Lungenkrebs. Da gefriert einem der Atem und man denkt, wie kann jemand so unversöhnt mit den Kritikern seiner Zeit umgehen?
Ja, das ist, finde ich, tatsächlich auch ein wichtiges Stichwort, dass er so ein Bild aufbaut, dass es sozusagen in der Kirche diesen moralischen Verfall gab, der sich auch im Protest äußert gegen das kirchliche Lehramt. Wie kommt das, dass er sozusagen so ein Bild von Kirche hat? Sie sagen, es ist ein Zerrbild, aber er betreibt es ja nach wie vor.
Ja, und er sieht sich ja selbst, das kommt im Text vor, als Opfer.
Genau, seine Bücher durften nicht gelesen werden, durften nur unterm Tisch gehandelt werden.
Was natürlich auch vollkommen Quatsch ist, weil wir bis heute mit den Studierenden die wichtigen Bücher von Josef Ratzinger lesen, weil er als Theologe wirklich bahnbrechende Texte, Bücher geschrieben hat. Selbst in Tübingen, wo er ja im Unfrieden geschieden ist, haben wir in den Anfang der 80er Jahre Texte von Josef Ratzinger gelesen. Und zwar beim Kollegen Hühnermann, den er ja öffentlich vor einigen Tagen auch kritisiert hat. Also er sieht sich in die Rolle des Opfers gedrängt. Er war der Präfekt der Glaubenskongregation. Er war der Wächter des Glaubens. Und er sieht in seiner Weltsicht eben Verfall. Und darum geht er unversöhnt mit diesen damaligen Kritikern um, denen er selbst den Tod nicht gönnen kann. Ne?
Es geht ja wirklich sehr weit, wo er überall den Verfall diagnostiziert. Also bei den Theologieprofessoren, die Moral lehren. Dann sagt er in der Priesterausbildung, da gab es in den Priesterseminaren homosexuelle Clubs. Männer und Frauen lebten wild durcheinander, hatten zum Teil ihre Freundin oder sogar ihre Kinder dabei. Das hat das wirklich Anhalt an der Realität?
Zunächst bedient er ein Klischee, was ja in rechten katholischen Kreisen im Blick auf die Missbrauchsdiskussion ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie sagen, weil die katholische Kirche in dieser Zeit homosexuelle Priester zur Weihe zugelassen hat, weil es überhaupt lax mit Homosexualität als schwerer Verfehlung umgegangen ist, konnte es überhaupt dazu kommen. Mittlerweile wissen wir, dass das wissenschaftlich nicht korrekt ist, sondern dass es eben die psychosexuelle Unreife ist, ob man heterosexuell oder homosexuell ist. Aber damit bedient er ein Klischee, dass in den Priesterseminaren der 70er Jahre wenigstens ein gewisser Geist der Freiheit herrschte, dass man tatsächlich Priesteramtskandidaten mit ihrer Sexualität versuchte zu konfrontieren und dass auch Frauen in Priesterseminare durften, das stimmt. Aber das zur Ursache zu erklären, dass das den Missbrauch befördert habe, das ist sehr eindimensional. Das ist eigentlich für so einen großen Denker auch einfach nur peinlich.
Der Verfall geht für Josef Ratzinger bis in den Kreis der Bischöfe. Er sagt, da wurde gar nicht mehr nach ihrer Glaubensqualität, also nach ihrer Bindung auch an die kirchliche Tradition gefragt, sondern es wurde nur gefragt, sind die positiv zur Modernität, zum konziliaren Gedanken nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingestellt. Es gab Bischöfe, die die ganze katholische Tradition eigentlich ablehnten. Was ist da dran?
Ja, das ist natürlich auch ein Zerrbild. Es gab natürlich in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum, in dem langen Pontifikat von Paul dem VI., bei der Auswahl der Bischöfe, von denen man zu Recht annehmen durfte, dass sie die wichtigen Impulse des Zweiten Vatikanums umsetzen. Denken Sie, die Liturgiereform war im Gange, die Veränderung der Priesterausbildung war im Gange, die positive Einstellung zur Religionsfreiheit, der Dialog mit dem Judentum, mit dem Islam. Da war es doch vollkommen klar, dass man gute theologisch firme und das Konzil bejahende Bischöfe aussuchte. Aber das ist ja auch so ein Thema bei Josef Ratzinger, das Konzil, das Zweite Vatikanum, das er maßgeblich als Theologe geprägt hat, ist auch eine Verfallsgeschichte in seiner Rezeption. Also das greift er wieder auf, auch das ist ein Zerrbild. Er kritisiert ja aber auch die aktuellen Bischöfe, das muss man auch deutlich sagen.
Da kommen wir hin. Er sagt, was müssen wir eigentlich tun als Kirche? Und er sagt, oder er fragt rhetorisch, müssen wir eine andere Kirche schaffen? Das beantwortet er ganz schnell und sagt, dieses Experiment ist schon gescheitert. Die eigentliche Ursache, wie wir es schon besprochen haben, sieht er in einem massiven Verfall, im Grunde in der Abwesenheit Gottes, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche. Und dadurch hat das Böse Platz gemacht. Wenn man diese Missbrauchsdebatte verfolgt und dann sagt, eigentlich ist da das Böse am Wirken, was ist das für ein Argumentationsmuster?
Ja, das sieht davon ab, dass in der Kirche selbst Verantwortung besteht, und zwar bei ihm selbst, bei den Entscheidungsträgern. Man delegiert quasi die Verantwortung auf das Böse, den Teufel und auf Gläubige, die nicht mehr glauben, als sei das so eine Wirklichkeit. Das ist schon mal anfragbar. Und damit wird die Kultur der Verantwortungslosigkeit bei dem Thema Umgang mit sexuellem Missbrauch von ihm perpetuiert. Er hat versagt als Erzbischof von München und Freising. Er hat sexuellen Missbrauch vertuscht. Das wissen wir. Das liegt in den Tresoren des Münchner Ordinariates. Er hat versagt als Präfekt der Glaubenskongregation.
Inwiefern versagt?
Dass er zum Beispiel trotz konkreten Hinweisen nicht dem Gründer der Legionäre Christi hinterhergegangen ist, Marcel. Erst nachdem er im Ruhestand war, kamen diese Dinge raus. Da hat auch Johannes Paul II. Übrigens versagt. Also er verweist auf das Böse, auf den Teufel, auf den fehlenden Glauben, auf die Abwesenheit Gottes. Das ist ja auch eine theologisch steile These. Gott ist immer gegenwärtig. Er ist ein mitgehender Gott. Das verbindet uns Christen aller Konfessionen. Also da würde man fragen, was hat er für ein Gottesbild? Also kurzum, damit delegiert er die Verantwortung an den Zeitgeist, an die Alt-68er und an das Böse. Und damit perpetuiert er die Kultur der Verantwortungslosigkeit und seiner Verantwortung, der er nicht gerecht geworden ist.
Und als Lösungsmodell sagt er im Grunde, wir müssen uns neu Gott hinwenden. Also er will auch keine Verantwortung übernehmen. Und er lehnt vehement ab, dass man über Reformen in der Kirche nachdenkt. Er sagt, wer jetzt sagt, wir müssen wirklich grundlegende Reformen, ein neu über Kirche nachdenken, das ist im Grunde eine Einflüsterung des Teufels.
Genau. Er immunisiert mit dem Hinweis auf den fehlenden Gottesglauben, auf das Wirken des Teufels, der in die innersten Circle der Kirche eingedrungen ist, immunisiert er sich und die ihm folgen, und das sind nicht wenige, gegen Reformen. Also den Versuch, Reformen zu starten. Er behauptet ja, dieses Modell der neuen Kirche sei schon versucht worden. Das stimmt ja gar nicht. Es werden ja jetzt erst Reformanstöße von Papst Franziskus, von den Bischöfen fort versucht. Das wird sofort abgebügelt, wird sofort dem Teufel zugewiesen. und damit wären Reformen für unmöglich erklärt.
Aber wie muss so ein Satz, sozusagen ist ein Vorschlag des Teufels, solche Kirchenreformen, wie muss das ein Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elst hören, ein Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig oder auch Caritas-Direktorin Gabi Hackmanns aus Frankfurt, die kürzlich in einem Brief an den Kardinal Marx gesagt haben, diese Missbrauchssituation müssen wir gerade nutzen, um diese Reformen, die lange anstehen, in Gang zu bringen?
Na, so wie ich die drei kenne und ich kenne sie gut, werden sie das eher als intellektuellen Anreiz empfinden, noch vertieft darüber nachzudenken und diese Forderung zu bestärken. Und ich denke auch, dass eine so eindimensionale, seine ganzen Verdienste zerstörende Position, die er jetzt vorgetragen hat, eigentlich nur noch mal ganz gut ist, weil es deutlich macht, dass hier ein überkommenes System sich noch einmal ächzend zu Wort meldet, aber nicht die Reform aufhalten kann.
Hat die Kirche, die katholische Kirche, überhaupt ein Problem, dass es da einen Vertreter dieser vergangenen Zeit gibt, einen Papst Emeritus, der sich doch immer wieder noch mal zu Wort meldet?
Das ist ein großes Problem. Ich habe das ja mehrfach in öffentlichen Äußerungen schon angemahnt. Er ist nicht ein Papa Emeritus, er ist wieder Josef Kardinal Ratzinger. Kardinal bleibt er. Und er hatte sich zum Schweigen versprochen, aber da muss man einfach sehen, um ihn herum sind Kräfte, vor allen Dingen Erzbischof Genswein und andere, die ihn immer wieder positionieren, weil die rechten katholischen Kreise natürlich, ihnen ist die Galisionsfigur verloren gegangen und so positioniert er sich wie ein Gegenpapst, das kennen wir aus der Kirchengeschichte. Und Papst Franziskus ist ein Dialektiker, ein typisch jesuitischer Dialektiker, er hat ja den Text freigegeben. Er scheint eine persönlich gute Beziehung zu ihm zu haben, das scheint zu stimmen. Und Jesuiten spielen immer dieses Spiel, dass beide Seiten zu Wort kommen. Was er unterschätzt, Franziskus, ist aber, dass die, die sich auf Josef Ratzinger beziehen, ihn als Papst ins Spiel bringen, der er nicht mehr ist. Und das ist eine Spaltung. Also Josef Ratzinger bringt Spaltung in die Kirche und das mit 92 Jahren, unversöhnt mit seiner eigenen Biografie. Das ist schlimm.
Professor Thomas Schüller, Kirchenrechtler an der Universität Münster. Danke für diese Einschätzung.
Vielen Dank.